Hilflos fühlen wir uns gar nicht immer, lieber Herr, aber oft so leer, dass deine Gottesgegenwart sich noch gar nicht bei uns eingenistet hat. Und darum bitten wir dich, dass du mit der Fülle deiner heiligen Gegenwart auch uns erreichst und uns gewiss machst, dass wir dir gehören. Amen. In der täglichen Bibellese sind ja im Augenblick die ergreifenden Berichte der Apostelgeschichte dran, wie der Apostel Paulus trotz erwiesener Unschuld immer wieder in Gefangenschaft geblieben ist. Erst gestern ist mir ein junger Theologe begegnet, der gesagt hat, das kann doch höchstens erfunden sein, dass die Römer mit ihrem Rechtssystem, obwohl sie wussten, dass der Paulus unschuldig ist, dass das kein Vergehen war, was ihn die Juden vorgeworfen hat, kein Vergehen nach dem römischen Recht, dass er trotzdem nicht frei kam, bloß weil der Festus und der Felix den Juden einen Gefallen tun wollten. Da war dieser junge Theologe irritiert. Vielleicht sind diese Berichte einfach erfunden. Aber ich habe ihm gesagt, weil jetzt gerade mit Ihnen auch am Epheserbrief bin, was muss das für ein Segen für die Christenheit damals gewesen sein und für uns bis heute, dass die Zelle des Apostels Paulus erfüllt war mit Gottes Gegenwart und mit Erkenntnis. Ich habe daran denken müssen, was uns einst der Evangelist und Jugendpfarrer von Essen, Wilhelm Busch, erzählt hat, als er gegen alles Recht in Gelsenkirchen inhaftiert war, im Gefängnis der geheimen Staatspolizei. Als er dann nach Wochen freikam, hat seine Frau zu ihm gesagt, wir haben ja so Angst um dich gehabt, wie hast du durchgehalten mit deinen Nerven? Wir haben so Sorgen um dich gehabt, Wilhelm. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, ihr habt Sorgen um mich gehabt, ich habe Sorgen um euch gehabt, dass euch so viele Dinge wichtiger sind als die Gegenwart des Herrn Jesus. Meine Zelle war erfüllt von der unsichtbaren Gegenwart des Herrn Jesus. Und ihr habt euch herumgeschlagen, ob die Kohlen reichen, früher hat man mit Kohlen geheizt, und ob der Sohn Wilhelm Junior auch was anderes in Mathematik schreibt als eine 5 oder eine 6. Ich habe Sorge um euch gehabt. So kann es sein, dass der Herr Jesus das enge Käfig einer Gefängniszelle so mit seiner Gegenwart erfüllt. Wilhelm Busch hat gesagt, es war so heilige Gegenwart von Jesus, dass ich manchmal gedacht habe, ich halte es gar nicht aus. Der Herr Jesus kann das tun, der kann auch ein Krankenzimmer mit seiner Gegenwart erfüllen. Und aus dieser Erfahrung heraus sind die Briefe an die Epheser und auch an die Kolosser geschrieben. Am Schluss des Epheserbriefes heißt es, Epheser 6, Vers 20, dessen Bote ich bin in Ketten. Als Tag und Nacht gerasselt, war angekettet an Beinen und Händen. Und am Schluss vom Kolosserbrief, Kolosse liegt in der ähnlichen Region wie Ephesus, ein bisschen weiter östlich, Schluss vom Kolosserbrief, letzter Vers, mein Gruß ist mit meiner des Paulus Hand, gedenket meiner Fesseln. Denkt in euren Gebeten an meine Bande, dass ich festgekettet bin. Aus dieser Gefangenschaft heraus sind die beiden Briefe geschrieben, die darin im Vergleich etwa mit den Korintherbriefen oder im Römerbrief, beide erfüllt sind mit dieser gewaltigen Schau. Gott hat unserem Herrn Jesus alle Macht anvertraut, die es im Himmel und Erden gibt. Schon vor Ewigkeit her hat Gott diesen Jesus als Heiland der Welt bestimmt. Jesus, der Herr des ganzen Kosmos, des ganzen Universums. Ich lese Ihnen gerade ein paar Verse aus dem Kolosserbrief, die so ähnlich sind wie das, was wir in Epheser 1 gelesen haben. In ihm, in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, auch die geheimnisvollen Mächte in unserer Welt. Es ist alles durch ihn und zu ihm, auf ihn hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Ähnlicher Gedanke wie in Hebräer 1. Er trägt alle Dinge mit seiner kräftigen Hand. Für mich ist das immer ein Hinweis, wenn manche Leute sagen, wie kann Gott die Tsunamis zulassen und dass die beiden Türme des World Trade Center zusammenbrechen und wie kann Gott Winnenden zulassen? Wenn Gott unsere Welt hätte fallen lassen, dann wäre es alles noch viel, viel schlimmer. Er trägt alle Dinge, wenn er bloß ein bisschen zittert mit einem kleinen Finger seiner Hand, im Bild gesprochen. Merken wir, was passieren könnte, wenn er diese Welt fallen lassen würde. Gerade die Erschütterungen, über die manche Menschen so erschüttert sind, dass sie sagen, wo ist Gott, müssten eigentlich zeigen, da ist ein Gott. Weil lieber wenn der heilige Gott, wenn der uns einmal fallen lassen würde, wenn er nicht mehr alle Dinge tragen würde mit seiner mächtigen Hand, dann wären wir verloren. Als Sie merken, eine souveräne Schau, die der Apostel Paulus mitten in der schrecklichen Gefangenschaft bekommen hat. Und ich staune darüber, dass uns diese Briefe mit dieser gewaltigen Schau anvertraut sind, damit unser Christenglaube nicht bloß mickrig bleibt, kleinkariert. Wo ist Gott in meinem Leben? Wo hilft er mir? Hat er mich losgelassen? Das ist eine schöne Frage, aber er trägt alle Dinge in seiner mächtigen Hand. Wir müssen sehen, er hat die Welt geschaffen, vor aller Schöpfung hat Gott bestimmt, dass es ein Heiland gibt für die Sünder der Welt und er wird es zum Ziel führen, dass einmal bloß noch Jesus wichtig sein wird. Und in diesem gewaltigen Projekt ist auch ein Plätzlein für uns bereit, wenn wir es haben wollen. Wir sind ja heute in der ersten Einheit, in den ersten 45 Minuten nochmal an einem gewissen Rückblick, weil das Zurücksehen, die Wiederholung auch manche Dinge bei uns noch einmal einprägt. Und weil wir inzwischen, wir grüßen Sie herzlich, die neu zu uns gestoßen sind, unter uns haben, damit die den Anschluss bekommen an das, was uns in den letzten Tagen bewegt hat. Also Frage 1, der Segen der Gefangenschaft. Gott kann uns der Gefangenschaft, wenn wir in der Matratzengruft als Krankenlager sind, Erkenntnisse zuteilen, Gewissheit seiner Gegenwart wie nie zuvor in gesunden Tagen. Der Segen dieser besonderen Stunden. Das hatte die Gemeinde in Ephesus auch nötig, wie wir es nötig haben, dass man einen weiten Rahmen unseres Glaubens erkennt und zu ahnen beginnt. Weil die Gemeinde immer in Gefahr steht, dass sie bloß einen sehr eng begrenzten Horizont hat. Und der Apostel Paulus hat aufgrund dessen, was ihm klar wurde, von Jesus klar wurde in der Gefangenschaft, den Blick seiner Gemeinde in Ephesus geweitet. Die Gemeinde in Ephesus hat es nötig, wie es auch jede normale Gemeinde nötig hat. Wir haben darüber gesprochen, dass es Spannungen gab. Spannungen in der Gemeinde des Herrn Jesus sind normal. Es wird oft die Geschichte erzählt. In der Urgemeinde von der Urgemeinde wird berichtet, sie sei anziehend gewesen, denn sie hatten einander so lieb. Liebe Freunde, das ist ein Märchen. Glauben Sie es nicht, und wenn es noch so erbaulich und mit Tremolo in der Stimme erzählt wird, wird überhaupt nirgends taucht der Satz auf. Das kommt bloß in den christlichen Beispielbüchern. Aber es ist reine Erfindung. Wenn die sich so arg lieb gehabt hätten, hätte Paulus nicht an Rom schreiben müssen und nicht nach Korinth und nicht nach Ephesus. Die haben Krach gehabt, dass sie einander nicht mehr angeschaut haben. Und deshalb hat er gesagt, Leute, ihr ahnt gar nicht, wie Jesus euch zusammenbinden kann, auch wenn es Spannungen gibt zwischen Juden und Heidenchristen. Letzten Samstag vor 8 Tagen war ich eingeladen beim 80. Geburtstag von Edwin Kelm, der die Bessarabiendeutschen gesammelt hat. Man hat nach dem Krieg versucht, die Bessarabier, die ja aus da unten aus der Ukraine, aus Moldawien kommen, deutschstämmige Menschen, die immer die deutsche Sprache hatten, die dort Gemeinschaften hatten, und als sie als Flüchtlinge und Vertriebene nach Württemberg kamen, hat man gedacht, ha, die kommen doch in unsere Stunden, in die Hanische Stunde und die Altpietische Stunde und Präge. Nein, wir haben unser eigenes Gesangbuch, wir haben unseren eigenen Stil. Die haben ihren eigenen Laden aufgemacht, bis heute. Immer, wir ahnen nicht bei den Russlanddeutschen, wie schwierig das ist, die in eine normale, lebendige Gemeinde zu integrieren. Schon von der Kleidung her, von der Stil des Betens, von der Predigt. Wenn der Bruder Schmidt mich einlädt in die Heilandskirche zu einer Predigt und ich nach 45 Minuten aufhöre, sagt er, wir machen kurze Pause, nachher nochmal so viel. Also unter 2 Stunden geht es gar nicht normal, gell, bei Russlanddeutschen. Und bei uns schaut man nach 20 Minuten auf die Uhr und nach 25 Minuten guckt man, ob die Uhr überhaupt noch läuft. Es sind verschiedene Sitten, das geht ganz schwer zusammen. Nicht, weil die Leute böse sind oder stur sind, sondern weil sie Gewohnheiten haben. Und dem Paulus ging es bloß drum mal zuerst, dass man einander nicht verachtet, die Reichen nicht die Armen und noch mehr die Armen die Reichen. Der reiche Bonze, der braucht doch nicht da sein, gell? Sklaven und Freie. Ein freier römischer Bürger, ich soll mich auf die gleiche Bank setzen wie ein Sklave? Das gibt's doch nicht. Der ist dem Vieh ähnlicher als einem normalen Menschen. Was mussten da für Spannungen überwunden werden? In der Gemeinde des Herrn Jesus gibt es bis heute viele Spannungen. Und der Apostel Paulus hat klargemacht, ihr ahnt nicht, wenn der Herr Jesus das Universum zusammenhängt, die Mächte und Gewalten, die dort sind, wenn er sie im Griff hat, dass nicht alles explodiert, der kriegt doch auch eure Gemeinde zusammen in den verschiedenen Strömungen. War immer schwierig, als Nikolaus Ludwig, Reichsgraf von Zinzendorf und Pottendorf, aus seiner Heimat in Sachsen vertrieben war durch den Kurfürsten und König von Sachsen, hat er eine Reise durch ganz Europa gemacht, meist zu Fuß, der Reichsgraf. Es war ihm wichtig, die Gemeinschaft der Christen. Er hat Boten vorausgeschickt ins nächste Dorf, hat sie Christen, dann begleitet mich zum übernächsten Dorf. Er hat nicht viel Zeit für die einzelnen Gruppen gehabt, aber unterwegs wollte er mit ihnen reden und die Impulse geben. Und schließlich ist er hinübergefahren zu den ersten Aussiedlern nach Pennsylvania, heutigen United States, weil er gehört hat, dort sind Baptisten und Dunkers und Schwenkfeldianer und polnische Lutheraner und norwegische Lutheraner und deutsche Lutheraner und Schweizer Reformierte und französisch Reformierte, die alle haben Krach untereinander und nicht miteinander. Und da hat er Synoden zusammengerufen in Germantown, Pennsylvania. Und als er gefragt wurde, was wollen Sie denn, was sind Sie vielleicht Bischof, wollen Sie uns kommandieren, da hat er gesagt, damit eine arme Seele, die gern wissen wollte, wie der Weg, wo der Weg hinginge, von uns nicht zwölferlei Wege genannt bekomme, sondern nur den einen. Denn es gibt verschiedene Traditionen, Sitten und Gebräuche, aber nur einen Weg zum Vater. Also er wollte nicht sagen, ihr polnischen Lutheraner müsst den gleichen Talar anziehen wie die deutschen Lutheraner und müsst das gleiche Gesangbuch haben, aber wir müssen uns einig werden, uns alle geht es um dieses Thema mit Jesus zum Vater. Sehen Sie, eine geniale Idee gehabt? Wo ist der gemeinsame Nenner für uns alle? Das, was wir heute auch in der Evangelischen Allianz etwa versuchen. Wo ist der gemeinsame Jesus-Nenner? Wir haben verschiedene Sitten und Gebräuche, verschiedene Auffassungen von Taufe, verschiedenes Verständnis von Gemeinde, verschiedene Liedwünsche. Wir haben einen Weg, Jesus zum Vater. Das hat der Apostel Paulus schon im Epheserbrief wichtig machen wollen, den verschiedenen Gruppen, was wir an Jesus haben, der uns zusammenbindet. Und wir haben uns ziemlich lange damit beschäftigt, dass am Anfang des Epheserbriefs gar nicht bloß gesagt wird, Jesus bindet uns zusammen, sondern wir können in ihm sein. Gleich der Anfang des ersten Kapitels. In ihm. Ein Zentralwort des Apostels Paulus, wenn er im Römerbrief sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gott sei Dank, Jesus. So gibt es nichts Verdammenswertes mehr für die, die in Christus Jesus sind. In ihm. Die Gemeinde hat es nötig, dass sie begreift, wir können in ihm sein, nicht bloß in unseren Traditionen, in unseren Stilen, in unseren Auffassungen, sondern in ihm, er ist unser Herr. Und als wir das miteinander besprochen haben, wir wiederholen es bloß nochmal, hat ja der Apostel Paulus mit diesem Begriff, der ihm wichtig war, in Christus, in ihm, ein Jesuswort aufgenommen. Nicht bloß eines, sondern mehrere Jesusworte. Wissen Sie es noch, haben Sie es eingeprägt, das müssen Sie wissen. Dazu schaffen wir jetzt auf unserer kleinen Universität Johannes 15. Bleibet in mir, wie die Rebe im Weinstock. Johannes 15. Johannes 15. Jesus hat das gewünscht. Wiederholt noch einmal am Ende von Johannes 17 in jenem großen Gebet. Vater, so wie ich in dir bin und du in mir, so lass auch die in uns sein, die du mir gegeben hast. Johannes 17, ich sage Ihnen nochmal genau den Vers. Ab Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Hat der Herr Jesus beim, das ist nicht bloß ein Aufruf an uns, wir sollen in ihm sein, komm, reiß dich am Riemen, sondern Vater, ich bitte dich, dass du dafür sorgst, dass die Gemeindeglieder, die du mir gegeben hast, mir, dem Herrn Jesus, auch in dir im Vater sind. Ich durfte als junger Mann eigentlich fast zufällig, ich erzähle immer Geschichten, dass sie wieder ein bisschen einigen können und nicht mehr so arg aufpassen müssen. Als junger Mann zufällig auf die Ersatzliste gerutscht, für damals für die Delegierten, für die große Weltkirchenkonferenz in Neu-Delhi in Indien. Und wenn ich mich heute zurück entsinne an diese dreiwöchige Konferenz mit Christenvertretern aus aller Welt, dann ist eigentlich bloß noch wichtig, was damals der Missionsbischof, der englische Missionsbischof Leslie Newbegin gesagt hat in einer Ansprache. Das Merkmal der Christen müsste sein, don't look on us, look on him. Schaut nicht auf uns, schaut auf ihn. Ich war ein paar Jahre vorher, Studienjahr in Amerika gewesen, habe eine eigene Gemeinde gehabt in Cleveland. Da haben die Lutheraner eine große Evangelisationswelle gemacht, vom Osten bis zum Westen, die alle Gemeinden ergreifen sollte. Da war die Parole, let's see what we can do. Also das hat nicht der Obama erfunden, yes we can, sondern das haben die Lutheraner schon im Jahr 56 gesagt. Lasst uns auf die Theke stellen, was wir schaffen, nicht? Let's see what we can do. Und der Newbegin hat Gott dann gesagt, don't look on us. Wenn die anderen auf uns sehen, sehen sie ihr Fehler und sagen, Christen müssen doch ganz anders sein. Und die sind viel zu langweilig und die tun wenig zur Veränderung der Welt und die sind egoistisch und überheblich. Schaut nicht auf uns, schaut auf ihn, der ist großartig. In ihm können wir sein. Noch einmal das Wort von Johannes 15, bleibet wie die Rebe im Weinstock. Durfte ja 14 Jahre im Remstal Dekan sein. Und da hat ein Gemeindeglied gesagt, also an Ihrem Dekanatsgebäude muss auch ein Weinstock sein, wenn wir hier eine Weinbauregion sind. Und so ist nach und nach ein Weinstock an unserem Dekanatsgebäude gewesen. Ist ja erstaunlich, so ein Weinstock, der wächst nicht gerade wie eine Buche, nicht mächtig wie eine Eiche, sondern der krümmt sich, so der Weinstock. Wenn einer es nicht auskennen würde, würde er sagen, aber mit dem Holz kann man überhaupt nichts anfangen. Das ist zu keiner Schreinerarbeit fähig. Und da soll was draus werden, da sollen Reben rauswachsen, die nachher Trauben tragen. Das ist technisch unmöglich. Das ist doch, im Frühjahr plötzlich, die Kleinen sprießen die Reben heraus. Und nachher sind solche Graupen, die tragen solche, unvorstellbar, dass der Jesus das als Bind genommen hat. Ich bin der verachtete Weinstock. Aber wenn ihr in mir bleibt, wie die Rebe im Weinstock, dann gibt es viel Frucht. Also Johannes 15 und Johannes 17. Dadurch sind wir auf die Spur genommen worden, dass wir beim Apostel Paulus viel öfter auch einmal kratzen und nachprüfen, ob hinter seinen Hauptgedanken nicht überhaupt Jesusworte stehen. Ob der Paulus nicht viel demütiger war, als wir oft denken. Wenn wir davon sprechen, die Theologie des Paulus, die Gedanken des Paulus, ach, würde Paulus sagen, ich wollte doch bloß das, was Jesus uns hinterlassen hat, interpretieren, verdolmetschen, deutlich machen, in meine Gemeinden hineintragen. Das war notwendig, denn das, was wir von Jesus wissen, durch den Evangelisten Matthäus, durch den Berichterstatter Markus, durch den Dr. Lukas, durch Johannes, das sind Worte, die geprägt waren von der jüdischen Umwelt und von Galiläa. In Ephesus gab es keine Weinberge. Und an der asischen Wiese, von der nachher Asien seinen Namen hatte, die Gegend um Ephesus, da gab es auch keine Schafherden, die Griechen hätten gesagt. Das, also bitte, alle Ziegen und Schafe ins innerste Kappadokien oder was, aber bei uns nicht. Gell? Also all die Beispiele, die Herr Jesus benutzt hat, es gab in Ephesus auch keine Fischer vielleicht da draußen, bevor Kuscher da sind, ein paar. Also die ganze Welt auch vom Judentum her geprägt, von Israel geprägt, war für eine Gemeinde in Ephesus fremd, all die Beispiele. Und deshalb musste Apostel Paulus vieles übersetzen für diese neue Welt, für diese neuen Gemeinden. Wodurch war denn die Welt von Ephesus geprägt? Ich hatte im Leben ein paar Mal das Vorrecht, mit Reisegruppen nach Ephesus zu kommen. Ach, das muss eine reiche Stadt gewesen sein, wenn man auf dem Hügel kommt. Und da haben die österreichischen Archäologen die Marmorstraße ausgegraben. Bodenplatten aus Marmor. Da sind sie nicht einmal einen Sintelfinger draufgekommen. Als Sintelfinger die reichste Stadt Deutschlands war. Gell? Oder Frau Schäfer, gab es Marmor, aber wertvollen Bodenbelag. Gell? In Ephesus hatten sie Marmorstraße. Und dann sieht man die Reste der großen Bibliothek des Celsus. Ein Mittelpunkt, würde man sagen, große Universitätslandschaft. Und man geht durch die Marktstraße, da muss Gewerbe gewesen sein. Die Straße geht auf das Riesentheater zu, in dem die Spiele stattgefunden haben, fast olympische Spiele. Zwar nicht ganz so groß wie das Olympiastadion in Berlin, aber da war was geboten. Vom Sport, Kauffrau, Sexualität, hohe Geistigkeit, griechische Religiosität und vor der Stadt draußen der große Tempel, der Artemis. Wir wissen von der Apostelgeschichte, groß ist die Diana der Epheser, diese Artemis-Gottheit, eine Fruchtbarkeitsgöttin. In dieser ganzen Welt waren Menschen getrieben. Kapitel 2, Vers 1 im Epheserbrief heißt, auch ihr, die ihr einst tot war in den Sünden, denen, die neu dazugekommen sind, müssen wir erklären, das heißt nicht, die waren erstorben, sondern wie tote Fische schwimmen mit dem Strom. Lebendige können dagegen schwimmen. Die haben sich treiben lassen von den Strömungen, was da gelaufen ist. Und immer die Gefahr auch für Christen aller Zeiten, dass wir uns treiben lassen. Ich habe zeitlang für meine Kinder, aber es hat auch mir geholfen, als wir einen Fernseher hatten, hingeschrieben neben den Ausknopf, muss es sein? Fragezeichen. Dass man nicht einfach sich treiben lässt. Oh, da ist auch noch mal was. Und das muss ich auch noch mal. Ich muss doch nicht. Ich bin doch kein Kuttereimer, dass man alles hineinstopft. Gell? Ich möchte mich nicht treiben lassen. Und einfach, weil das üblich ist. In Ephesus war eine Stadt, wo man sich treiben lassen konnte. Da hat man keine Minute Freizeit mehr gehabt, weil immer was los war. Entweder im Theater oder bei der Bibliothek des Celsus oder ein großer Redner und Religiosität. Und jetzt muss man in den Tempel hinaus. Und den macht Apostel Paulus wichtig, was man muss, was wichtig wäre, dass ihr in Christus seid. Das sind drei Hinweise. Er ist die Probleme der Gemeinde angegangen. Jesus kann sie lösen. Denn Jesus ist ein souveräner Herr. Er ist erhöht über alle Mächte und Gewalten. Kapitel 1, Vers 10, um den Ratschluss Gottes auszuführen, wenn die Zeit erfüllt werde, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Alles auf Jesus Christus zuläuft. Wenn Sie unverbildet wären im Glauben, würden Sie merken, schon die Evangelienberichte des Neuen Testaments geben uns den Blick, dass ja am Schluss bloß noch Jesus wichtig sein wird, wenn er wiederkommen wird. werden all die Probleme unserer Welt nebensächlich sein. Es läuft alles auf Jesus zu. Und Kapitel 1, Vers 20, die Macht seiner Stärke, mit der Gott Christus auferweckt hat, durch diese Kraft hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Vor wenigen Wochen ist in Tübingen im 9. Lebensjahrzehnt der großartige Professor Dr. Martin Hengel gestorben. Er war gleich gut als Manager der väterlich ererbten Firma Hengela, wie auch als Theologieprofessor, ein großartiger Forscher, der uns Dinge aufgedeckt hat, die wir eigentlich schon längst hätten selber begreifen müssen. Nämlich, dass das wichtigste alttestamentliche Wort, das am meisten im Neuen Testament zitiert wird, was ist das? Jetzt Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, Gott spricht zu seinem Gesalbten, Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Ist das schon mal klar geworden, dass das am meisten im Neuen Testament zitiert ist? Als mal die Sadduzäer und Pharisäer Jesus hereinlegen wollten mit Fragen, hat Jesus gesagt, ich habe auch eine Frage an euch, wer ist denn damit gemeint? Zu wem hat denn das Gott gesagt? Sie aber konnten ihm nicht antworten. Es war wie wenn der Herr Jesus sagen würde, habt ihr auch mal darüber schon nachgedacht, das wäre wichtig. Im Prozess des Herrn Jesus, als er vor dem Pilatus stand und sich hätten frei sprechen können, indem er gesagt hat, ich bin doch kein König, ich möchte bloß ein bisschen Religiöses bieten. Er sagt, ich bin Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und von nun an werdet ihr sehen, den Menschen kommen, Menschensohn kommen, er sitzt zur Rechten des Vaters. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider. Das ist ja unmöglich, dass dieser Schreinergeselle von Nazareth der sein soll, der zu Rechten des Vaters sitzt. Apostelgeschichte 2. An Pfingsten, als der Petrus angeklagt war, was habt ihr den Lahmen da, oder was ist denn da passiert mit der Ausgießung des Geistes? Petrus sagt, der Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt, den hat Gott erhöht. Jetzt ist wahr geworden, was Gott durch den David gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Wenn Sie mal darauf achten, wie oft das in den neutestamentlichen Evangelien, der Apostelgeschichte, in den Briefen zitiert wird. Jesus ist nicht bloß ein hergelaufener Schreiner aus Galiläa, der Nazarener, sondern den hat Gott erhöht. Setz dich zu meiner Rechten, dort, wo ich Gewalt ausübe. Bitte, du darfst regieren. Ich gebe dir alle Macht und Vollmacht. Du hast jetzt alles in der Hand. Dieses Wort nimmt der Apostel Paulus auf, das schon Jesus uns eigentlich wichtig gemacht hat, wenn wir genau hingesehen hätten. Nimmt der Apostel Paulus auf und sagt, er ist erhöht zur Rechten des Vaters. Jetzt trau doch diesem Jesus zu, dass er auch mit den Problemen eurer Gemeinde fertig wird. Und trau diesem Jesus zu, dass er euch weite Horizonte gibt. Also er nimmt ein Jesus Wort, einen Jesus-Gedanken auf und macht ihn der Gemeinde wichtig. So wird es in ihm, der Weinstock reben bleibend, in ihm aufgenommen hat. Das Dritte, was er aufgenommen hat, neben dem in ihm, wir haben Zugang zum Vater. Normalerweise wusste man in Israel, und wir haben es uns klar gemacht an der Geschichte vom heiligen Berg Sinai, dass der Mose Dort, wo Gott erscheinen wollte seinem Volk, wo er bereit hatte, dass er die Gebote seinem Volk gibt, zu Mose gesagt, mach ein Gehege um den Berg. Du darfst herauf, aber sonst niemand, auch die Priester nicht, die heiligen Priester. Keinen Zugang zum heiligen Gott, sie würden sonst verderben. Und wir haben die Geschichte vom jungen Jesaja, als dem Gott begegnet ist, als er bloß von Ferne die Heiligkeit Gottes gesehen hat, hat er gerufen, weh mir, ich vergehe, denn ich habe Gott gesehen. Man kann nicht einfach sagen, lieber Gott, du bist da, warum konntest du Willwinnenden zulassen? Lieber Gott, also ich verstehe dich nicht mehr. Ihr wisst ja gar nicht, wie heilig Gott ist. Der lässt sich doch nicht vor unseren Gerichtshof zerren und sagen, es tut mir furchtbar leid, mir ist ein paar Fäden sind entglitten. Der heilige Gott. Und jetzt sagt der Paulus, an und für sich könnte kein Mensch zu Gott kommen. Auch nicht wir Juden. Nicht bloß ihr Heiden, die ihr euch habt treiben lassen. Aber wenn Jesus uns an der Hand nimmt, dann gilt, was er Johannes 14 gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne mich, aber mit mir kommt man zum Vater. Wir haben Zugang zum heiligen Gott. Auch wieder so ein zentrales Wort. Lesen Sie noch einmal Kapitel 2, Vers 18. Durch ihn, durch Jesus, haben wir alle beide, Juden und Griechen, in einem Geist den Zugang zum Vater. Wenn wir jetzt Musik hätten, müsste das Orchester einfallen und sagen, Halleluja, gell? Großes Halleluja von Händen, Halleluja. Wir haben, ich in meiner Armseligkeit dürfte vor Gott nicht erscheinen, aber mit Jesus zum Vater. Das Gleiche, Kapitel 3, Vers 12, in Christus Jesus, unserem Herrn, haben wir Freimut, wir haben Freude, wir haben die Bereitschaft, den Drang, Zugang zu haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also hier wieder ein Jesuswort aufgenommen, mit mir kommt man zum Vater. Und der Gemeinde in Ephesus klargemacht, lasst doch die Epheser stolz sein auf die Artemis, auf die Diana, von der sie behaupten, das sei ein Bild der großen Fruchtbarkeitsgöttin, das vom Himmel gefallen ist. Selbst wenn es vom Himmel gefallen ist, lass doch das unterfallen. Wir haben Zugang zum Vater. Wir haben nicht das Stückchen von der ewigen Welt, sondern wir dürfen Zugang haben zum Vater. Dritte Auskunft. Der Herr Jesus hat ja bei seinem Vater Josef das Zimmermannshandwerk gelernt. Heißt immer wieder, er ist des Zimmermanns Sohn. Wir müssten eigentlich besser übersetzen, der Häuslersbauer, der Bauhandwerker. Der Josef hat Häuser gebaut. Und Jesus ist ihm 30 Jahre war er in Nazareth, hat das miterlebt. Er hat Schwielen an der Hand gehabt, gewusst, wie gebaut wird, wie geschafft wird. Und dann hat er Matthäus 16 klargemacht, dass das Haus auf den Felsen gebaut ist, und zwar, ich will bauen meine Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Sie wissen, dass am Schluss der Bergpredigt Jesus auch so ein Beispiel gebraucht hat. Wenn einer ein Haus baut, muss er gucken, dass er das richtige Fundament hat. Dass nicht, wenn ein Wolkenbruch kommt, wie jetzt wieder, ein Sturmwind, ein Regen, das Haus unterspült wird und zusammenfällt, sondern es muss ein gutes Fundament haben. Neulich kamen ja die Bilder von China, wie so Häuser an Fluss gebaut sind und von der Strömung unterspült wurden und ganze Hochhäuser in den Fluss gekippt sind. Jesus sagt, braucht gutes Fundament, hat er gewusst. Und er hat noch einmal das Bild gebraucht vom Bauen. Welcher Bauherr baut schon ein Haus und hat nicht vorher geprüft, ob die Finanzen reichen. Bloß auf Pump hat es keinen Wert. Auf das nicht, wenn das Haus halb fertig ist, der Bau eingestellt wird und eine Bauruine bleibt. Der Jesus hat immer Beispiele vom Bauen gebracht, weil das seine Welt war, in der er sich auskennt. Und da hat er gesagt, Matthäus 16, Vers 18, ich will bauen meine Gemeinde. Mache nicht Menschen, noch so erfahrene, ich. Und das hat der Apostel Paulus im Epheserbrief aufgenommen, dass Jesus seine Gemeinde baut am Schluss von Kapitel 2. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn Jesus. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes. Leute, in der Gemeinde bauen nicht Pfarrer und nicht Kirchengemeinderäte und nicht Leute, die alles besser wissen, sondern Jesus will bauen der Gemeinde. Und wenn Sie mal Schwierigkeiten kriegen in Ihrem Gremium, wie wir es machen sollen, sagt er, jetzt müssen wir mal bis zum nächsten Dienstag vor Gott uns klar werden, jeder Einzelne, was wohl der Herr Jesus will. Ganz neu besinnen, was hat er denn vor? Also drei Beispiele, die ich genannt habe, wo der Apostel Paulus im Epheserbrief an zentralen Stellen sich auf Jesus' Worte zurückbezieht. Er ist der Höhe. Wir haben es mit dem mächtigen Herrn zu tun. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater und er baut die Gemeinde. Vielleicht das allerletzte. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich sehr viel verdanke dem früheren schwäbischen Landesbischof Martin Haug. Da durfte ich eine Zeit lang so ein bisschen Assistent sein bei ihm. Und als wir einen Gemeindetag machten, wir gehören Jesus oder Jesus gehören, da hat er ganz ernst gesagt, alles ist euer, ihr aber gehört Christus, Christus aber gehört Gott. Sozusagen vergesst mir Gott nicht, dass in all dem der lebendige, ewige Gott wirkt. Wenn uns der Herr Jesus wichtig ist, wie sonst heute in der Christenheit Jesus gar nicht mehr wichtig zu sein scheint. Es geht im Augenblick gerade verloren, wie wenn man sich genieren müsste, wenn man Jesus erwähnt. Das ist ein bisschen fundamentalistisch. Nein, weil Gott diesen Jesus erwählt hat, weil er ihn erhöht hat, weil wir mit Jesus den Zugang haben, weil Gott einen riesengroßen Plan mit diesem Jesus haben. Deshalb sind wir so dankbar für Jesus. Die Autorität des lebendigen Gottes steht dahinter. Und deshalb fängt der Apostel Paulus an, Kapitel 1, Vers 1, Paulus, ein Apostel des Christus Jesus, durch den Willen Gottes. Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott und der Vater des Herrn Jesus Christus. Und jetzt waren wir zuletzt an dem großen priesterlichen Gebet am Schluss von Kapitel 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt. Jetzt kommt das Thema, Gott wird um Jesu willen, ist uns lebendige, heilige Gott nicht fern, sondern ist uns vertraut, was der väterlich für uns bereit hat. Punkt, hier machen wir nachher weiter. Und in der Zwischenzeit, wenn Sie Fragen haben, sammeln Sie, ich gehe jetzt geschwind drüber, wenn es nicht zu arg regnet, zu unseren verehrten Schwestern im Nachbarhaus und grüße da auch mal persönlich. Und wir treffen uns Punkt 17 Uhr wieder.